Also ich brauche ein bisschen Luftzug, sonst klappe ich hier zusammen. Also nee. Ne? Tut euch was Gutes, sorgt für Luft. Liebe Geschwister, das Thema der Predigt heute habe ich so überschrieben: Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Das ist die frohe Botschaft im vierten Buch Mose. Und aus dem vierten Buch Mose kommt heute der Predigttext. Aus Kapitel 22, Vers 36 bis Kapitel 24, Vers 19. Das ist ein Abschnitt, da zwingt Gott einen Propheten namens Biljam, sein Volk Israel zu segnen. Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Wer sind die Erwählten? Woher weißt du, dass du erwählt bist? Wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hast, wenn Christus mit seinem Evangelium in deinem Herzen regiert, dann bist du erwählt. Ne? Keine Spekulationen. Gottes Segen muss zu seinen Erwählten, Klammer auf, zu denen, die Jesus haben, kommen. Er muss zu ihnen kommen, Gott sorgt dafür, gegen allen Widerstand. Bevor ich auf den Predigttext eingehe, macht es Sinn, sich kurz einen Überblick über das vierte Buch Mose zu verschaffen. Das vierte Buch Mose spannt einen Bogen von ungefähr 40 Jahren. Es beginnt mit den Vorbereitungen, die die Israeliten am Berg Sinai treffen für den Aufbruch ins Land Kanaan. Das ist ja so gewesen, als Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Er hatte ihnen zugesagt, ich führe euch nach Kanaan, aber er führte sie nicht direkt dorthin, sondern erst einmal zu seinem Berg in der Wüste, dem Berg Sinai. Dort wollte er mit ihnen einen Bund schließen. Das ist der Bund vom Sinai. Und das war freiwillig. Gott legte den Israeliten diesen Bund vor. Das könnt ihr nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Und dieser Bund enthielt im Wesentlichen zwei Bestimmungen, die dann entfaltet werden. Die erste Bestimmung lautet: Gott will der Gott seines Volkes sein. Er will sich um sie kümmern. Und sie sollen sich seiner gnädigen Herrschaft erfreuen. Und dann gibt es eine grundlegende Bedingung, die muss Israel erfüllen. Es darf neben Gott keine anderen Götter anbeten. Es soll auf seinen Gott hören und auf diese Weise seinen Segen empfangen. Und dann offenbart Gott sich ungefähr eine ganze Zeit lang am Berg Sinai. Sie sind ungefähr ein Jahr lang dort. Und dann gibt Gott das Signal, so jetzt, nachdem der Bund geschlossen ist, führe ich euch in das verheißene Land Kanaan. Das Land eurer Vorväter Abraham, Isaak und Jakob. Und dann brechen die Israeliten auf. Die Zeichen stehen gut. Sie ordnen sich so, wie Gott es anordnet, in Gruppen der 12 Stämme. Sie erkennen an, dass Gott in Gestalt des Heiligtums mitten unter ihnen wohnt. Und wann immer Gott das Zeichen gibt mit der Herrlichkeitswolke, dann folgen sie Gott. Aber es dauert nicht lange, dann gibt es erste schwere Krisen im Volk Gottes. Die Israeliten fangen an zu murren. Einige geben zu erkennen, dass sie mit der Art und Weise, wie Gott die Israeliten durch Mose führt, nicht zufrieden sind. Auch, dass er sie in der Wüste Mangel erleben lässt, macht sie unzufrieden. Und irgendwann kommt so das Wort auf, es wäre besser, wenn wir nach Ägypten zurückkehren. Und es gibt dann so eine Art Sündenfall des Volkes, der im 4. Buch Mose berichtet wird. Mose schickt 12 Israeliten, aus jedem Stamm einen, als Spähtrupp in das Land Kanaan voraus. Sie erkunden das Land, kehren zurück zum Lager der Israeliten und müssen bezeugen, ja, dieses Land ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Es ist offensichtlich, dass Menschen, die dort leben, im Wohlstand leben können. Aber dann sind es 10 von diesen 12 Leuten, die als Spähtrupp nach Kanaan geschickt wurden, die damit anfangen, das Volk zu entmutigen. Sie weisen darauf hin, da in Kanaan, da wohnen Völker, die sind viel mächtiger als wir. Da gibt es noch so einen Ausläufer eines Riesenvolkes, also eines Volkes, das aus Hühnern besteht. Und die Israeliten denken, ja, im Krieg haben wir gegen die keine Chance. Und diese 10 Anführer der Stämme entmutigen mehr oder weniger sämtliche 12 Stämme, dass sie nicht mehr ins verheißene Land Kanaan gehen wollen. Es sind die bekannten 2 Späher, Josua und Kaleb, die darum ringen, dass das Volk nicht entmutigt wird. Aber sie haben keine Chance. Die Mehrheit setzt sich durch. Und dann verfügt Gott, dass diese Generation von ungläubigen Israeliten 40 Jahre lang in der Wüste wandern soll, bis sie alle gestorben sind. Und deren Kinder und Nachkommen, die sollen dann das Land Kanaan in Besitz nehmen. Ja, das 4. Buch Mose ist ein Buch, das deutlich macht, Gottes Segen wird durch den Glauben empfangen. Die Israeliten können sich nicht darauf berufen, dass sie leiblich von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Sie sollen die Zusage im Glauben begehren. Dann wird Gott sie ihnen geben. Grundsätzlich aber kann man sagen, stimmt das 4. Buch Mose eine positive, eine ermutigende Note an, nämlich in dem Bekenntnis Gottes zu seinem erwählten Volk, dass er es segnen wird. Er wird es in das verheißene Land führen und es ist eine der wichtigsten Kapitel aus diesem 4. Buch Mose, die werden wir uns heute vor Augen führen. Da geht es um Balak und Bileam. Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Ich lese den Text nicht an einem Stück vor, sondern abschnittsweise zu je ungefähr 10 Versen. Ich fange mal an mit 4. Mose 22, Vers 36. bis Kapitel 23, Vers 6. Als nun Balak hörte, dass Bileam kam, zog er ihm entgegen bis Ir Moab, das am Grenzfluss Arnon liegt, der die äußerste Grenze bildet. Und Balak sprach zu Bileam: Habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Fürwahr, kann ich dich etwa nicht ehren? Und Bileam antwortete dem Balak: Siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen. Kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das Gott mir in den Mund legt, das will ich reden. So zog Bileam mit Balak, und sie kamen nach Kirjat Huzot, und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon zu Bileam und den Fürsten, die bei ihm waren. Und es geschah am Morgen, da nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf zu den Höhen Baals, von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Und Bileam sprach zu Balak: Baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Stiere und 7 Widder bereit. Und Balak machte es so, wie es Bileam ihm sagte. Und Balak und Bileam opferten auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Und Bileam sprach zu Balak: Tritt zu deinem Brandopfer, ich will dorthin gehen, vielleicht begegnet mir der Herr, und was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir verkünden. Und er ging hin auf eine kahle Höhe. Und Gott begegnete dem Bileam. Er aber sprach zu ihm: Die 7 Altäre habe ich errichtet und auf jedem einen Stier und einen Widder geopfert. Der Herr aber legte Bileam ein Wort in den Mund und sprach: Kehre um zu Balak und so sollst du reden. Und er kehrte zu ihm zurück, und siehe, da stand er bei seinem Brandopfer, er und alle Fürsten der Moabiter. Bis dahin erst einmal. Ja, es gibt ja manche eigenartige Erzählungen im Alten Testament, und diese gehört dazu. Was geschieht hier? Also, der Balak ist König der Moabiter. Der hat mitbekommen, dass die Israeliten auf dem Weg ins Weiße Land schon den Sieg über andere Völker in der Gegend errungen haben. Und Balak fürchtet, dass er, wenn es nur auf eine militärische Begegnung ankommt, er möglicherweise den Kürzeren zieht. Deswegen sagt er sich: Ich kenne doch diesen Zauberer, diesen Priester, diesen Bileam. Dieser Bileam war damals offensichtlich bekannt als jemand, der vermeintlich wirksame Flüche aussprechen konnte. Und Balak sagt sich: Ja, der Bileam, der wird mir helfen, Israel zu besiegen, indem er einen Fluch auf Israel legt. Und nach damaligen Vorstellungen war es in etwa so, dass ein Zauberer, wenn er die richtigen Praktiken anwandte, Einfluss nehmen konnte auf jegliche Gottheit. Ne, auch ein Yahweh war für ihn dann eben der Gott der Israeliten. Aber er war nicht grundsätzlich unterschieden von dem Gott Baal. Man musste nur die richtigen Methoden anwenden, dann bekam man, was man wollte. Deswegen werden hier Opferhandlungen vorgenommen. 7 Stiere werden geopfert, 7 Widder, und das ist hier so ein bisschen unbestimmt. Also der Balak, also die Opferhandlung findet auf einer Baalshöhe statt. Das ist der Gott von Balak und auch wohl der Gott von Bileam. Bileam hatte aber vorher schon eine Begegnung mit dem wahren Gott der Israeliten. Deswegen verlässt Biljam den Ort des Brandopfers, geht auf eine andere kahle Höhe und dort begegnet ihm dann Gott. Der Biljam, der weiß man nicht, ja, ist der noch so ein, ist das ein Götzendiener? Biljam hinkt hier auf beiden Seiten. Er wird später zum Ausdruck bringen, ach, könnte ich doch an dem Segen Israels teilhaben. Also, er merkt durch die Anrede Gottes, dass Gott nicht manipulierbar ist. Das sagt er auch dem Balak. Lieber Balak, ja, ich habe das oft gemacht. Ich habe Zaubersprüche gesprochen, ich habe Einfluss genommen auf Götter. Bei diesem Yahweh wird das wohl nicht klappen. Der hat mir gedroht, dass ich ja nur das ausspreche, was er mir in den Mund legt. Also, lieber Balak, müssen wir warten, was dieser Yahweh mich sprechen lassen wird. Und das spricht für Biljam. Er ordnet sich hier der Anordnung Gottes unter. Ich lese mal weiter. Der erste Spruch, den Gott dem Biljam schenkt, Kapitel 23, Verse 7 bis 12. Da begann er seinen Spruch und sprach: Aus Aram hat mich Balak herbeigeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ich ihn. Gemeint ist hier das Volk. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teiles von Israel? Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll dem ihren gleichen. Da sprach Balak zu Biljam: Was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Er antwortete und sprach: Muss ich nicht darauf achten, nur das zu reden, was mir der Herr in den Mund gelegt hat? Bemerkenswert an diesem Spruch ist: Biljam muss anerkennen, dass Gott Israel aus den Völkern heraus für sich erwählt hat. Er hat mit ihnen am Berg Sinai einen Bund geschlossen, und dieser Bund besagt: Gott will sich in besonderer Weise um dieses Volk kümmern. Sie sollen seine gnädige Herrschaft erfahren. Mag auch der Großteil des Volkes den Bund nicht halten, Gott wird dafür Sorge tragen, dass es immer einen heiligen Überrest von Israeliten geben wird, die die Zusagen Gottes im Glauben empfangen und so von einer Generation zur nächsten tragen. Bemerkenswert, Vers 10, da ruft Biljam aus: Oh, könnte ich den Tod der Gerechten sterben? Er begehrt hier für sich selbst den Segen Gottes. Er muss aber schmerzlich lernen später: Dieser Segen wird durch Glauben empfangen, nicht durch Magie. Am Ende stirbt Biljam durch Gottes Gericht. Nach dem ersten gescheiterten Versuch, Israel zu verfluchen, drängt der Moabiterkönig Balak auf einen zweiten Versuch. Kapitel 23, die Verse 13 bis 26 sind das. Balak sprach zu ihm: komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du es sehen kannst. Nur seinen äußersten Teil sollst du sehen und sollst es nicht ganz sehen. Von da aus verfluche es mir. Und er nahm ihn mit sich zu dem Späherfeld auf die Höhe des Pisga. Und er baute 7 Altäre und opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Und er sprach zu Balak: Tritt hier zu deinem Brandopfer, ich aber will dort eine Begegnung suchen. Und der Herr begegnete dem Bileam und legte ihm ein Wort in seinen Mund und sprach: Kehre um zu Balak, und so sollst du reden. Und als er wieder zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt den Fürsten der Moabiter. Und Balak sprach zu ihm: Was hat der Herr gesagt? Da begann er seinen Spruch und sprach: Steh auf, Balak, und höre. Leihe mir dein Ohr, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen und von Israel: Was hat Gott Großes getan? Siehe, welch ein Volk, wie ein Löwe, wie eine Löwin wird es aufstehen und wie ein Löwe sich erheben. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Da sprach Balak zu Bileam: Wenn du es nicht verfluchen kannst, so sollst du es auch nicht segnen. Bileam aber antwortete und sprach zu Balak: Habe ich es nicht zu dir geredet und gesagt, alles, was der Herr sagen wird, das werde ich tun? Bemerkenswert ist hier die Beurteilung Israels durch Gott in Vers 21. Man erblickt kein Übel in Jakob. Man sieht kein Unheil in Israel. Und man ist hier erst einmal überrascht, wenn man das 4. Buch Mose liest. Wie jetzt? In Israel, da gibt es Aufruhr, Aufstand gegen Mose und Gott. Es gibt Gericht. Viele tausend Israeliten sterben in der Wüste. Israel wird hier im Blick auf seinen heiligen Überrest an Gläubigen als eine ideale Größe betrachtet, die nichts anderes letztlich empfangen kann als den Segen Gottes. Sie sind mit ihrem Gott auf das Innigste vereint. Selbst wenn um sie herum Gott zu Gerichtsmaßnahmen greifen wird. Sie sind so mit Gott vereint, dass sie ihm zujubeln, voller Zuversicht und Vertrauen. In Vers 24 wird Israel als ein Volk beschrieben, das wie ein Löwe ist. Sie sind unbesiegbar. Sie müssen durch Gottes Anordnung seinen Segen empfangen. Wir werden nachher das auf uns anwenden und uns deutlich vor Augen führen, wie noch gewisser es ist, dass wir durch Christus allen Segen Gottes empfangen, den es gibt. Ja, der Moabiterkönig Balak schimpft mit Bilam nach seinem zweiten Segensspruch, aber er versucht es noch einmal, dass er doch Israel verfluchen möge. Kapitel 23, Vers 27 bis Kapitel 24, Vers 14. Balak sprach zu Bilam: Komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht wird es in Gottes Augen recht sein, dass du sie mir dort verfluchst. Und Balak nahm Bilam mit sich auf den Gipfel des Peor, der auf die Wüste hinunterschaut. Und Bilam sprach zu Balak: Baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Stiere und 7 Widder bereit. Und Balak tat, wie Bilam sagte, und er opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Als nun Bilam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie zuvor auf Wahrsagung aus, sondern richtete sein Angesicht zur Wüste hin. Und Bilam hob seine Augen auf und sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte, und der Geist Gottes kam auf ihn. Hier kurz erwähnt, es ist jetzt das erste Mal, dass beschrieben wird, dass Gottes Geist über Bilam gekommen ist. Also Gott hat vorher schon prophetisch durch Bilam geredet, aber das ist hier jetzt ein Hinweis darauf, die Qualität der Prophetensprüche nimmt zu. Es wird immer segensreicher für Israel. Vers 3. Und er begann seinen Spruch und sprach: So spricht Bilam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel. Wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten am Strom, wie Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Wasser wird aus seinen Eimern fließen und sein Same wird sein in großen Wassern. Sein König wird höher sein als Agag und sein Reich wird erhöht sein. Gott hat ihn aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken. Er kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bilam, und er schlug die Hände zusammen, und Balak sprach zu Bilam: Ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst. Und siehe, du hast sie nun schon 3-mal gesegnet. Und nun fliehe an deinen Ort. Ich hatte vor, dich hoch zu ehren, Klammer auf, zu bezahlen. Aber siehe, der Herr hat dir die Ehre versagt. Bilam aber antwortete dem Balak: Habe ich nicht auch zu deinen Boten, die du mir gesandtest, geredet und gesagt, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch das Gebot des Herrn nicht übertreten, um Gutes oder Böses zu tun nach meinem eigenen Herzen, sondern nur, was der Herr reden wird, das werde auch ich reden. Und nun siehe, da ich zu meinem Volk ziehe, so komm, ich will dir sagen, was dieses Volk deinem Volk in den letzten Tagen tun wird. Erstmal bis hierhin. Bilam kündigt Balak jetzt an der Schwelle zum vierten Segensspruch an: Balak, du fragst nicht mehr nach einem weiteren Prophetenspruch, du kriegst einen umsonst. Brauchst mich nicht bezahlen. Und es kommt jetzt zur Zuspitzung zwischen Israel und Moab. Was wird in der Zukunft passieren zwischen diesen beiden Völkern? Da gibt es manch rätselhafte Stelle hier. Ich gehe mal ein kurz auf Vers 7, Kapitel 24, Vers 7. Sein König wird höher sein als Agag und sein Reich wird erhöht sein. Zwei Dinge fallen hier auf. Gott kündet durch Israel, durch Bileam an, dass es in Israel mal einen König geben wird, der im Sinne Gottes dieses Volk regieren wird. Und dieser König wird Agag besiegen. Wahrscheinlich ist Agag ein allgemeiner Herrschertitel, kein Personenname, sondern ein Herrschertitel bei den Amalekitern. Auch ne, damals ein Volk von Beduinen, ein Wüstenvolk. Israel wird einmal die Amalekiter aus Kanaan vertreiben. Ein Großteil dieser Prophetie erfüllt sich unter David und Salomo. In Kapitel 24, Vers 9 taucht das Leitwort vom Segen dann zweimal auf. Wer dich segnet, ist gesegnet. Wer dich verflucht, ist verflucht. Das ist hier die drastische Warnung von Bileam an Balak. Er weist ihn darauf hin: Dein Versuch, Israel zu verfluchen, läuft darauf hinaus, dass du nicht nur keinen Segen bekommst, sondern dass der Fluch auf dich fallen wird. Auch hier ist es so, dass Bileam ein ideales Israel vor Augen hat, das durch Glauben an die Zusagen Gottes Segen empfängt. Warum sage ich das? Es gibt ein wichtiges Kapitel, das dem vierten Buch Mose schon vorangeht. Das ist 3. Mose 26, überschrieben mit Segen und Fluch. Das ist an Israel gerichtet. Da wird es den Israeliten sehr deutlich vor Augen geführt: Wenn ihr euch an meinen Bund haltet, wenn ihr im Glauben an meine Zusagen lebt, dann kriegt ihr den Segen dieses Bundes. Wenn ihr diesen Bund nicht haltet, dann gucke ich mir das eine Zeit lang an und irgendwann ist meine Geduld erschöpft und ihr werdet mein Strafgericht erfahren. Und so ist das auch auf diese Segenssprüche von Bileam anzusehen. Der Segen, den Gott Abraham und seinen Nachkommen verheißen hat, wird durch den Glauben, den Abraham hatte, empfangen. Lasst mich einiges zu dieser Ankündigung in Vers 14 sagen. Ich will dir sagen, was dieses Volk deinem Volk in den letzten Tagen tun wird. Also, die Ankündigung: Dieses Volk Israel wird euch Moabitern in den letzten Tagen ein endgültiges Gericht zufügen. Es wird euch vernichten. Es ist, wenn man sich so ein bisschen im Alten Testament auskennt, wird deutlich, also es gibt dann in der Geschichte Israels, als es in Kanaan lebt, vielerlei Berührungspunkte mit den Moabitern. Gute und schlechte. Vielleicht fällt euch ein, es gibt eine Moabiterin, die wird als Glaubensvorbild beschrieben. Das ist Ruth. Die glaubt den Zusagen Gottes und Gott heißt sie in seinem Volk willkommen. Aber meistens gibt es dann zwischen Israel und den Moabitern Streit und Krieg. Vielleicht hier eine Prophetie bei Jeremia am Ende. Jeremia, ein Spruch über Moab. So spricht der Herr: Wie Adler kommen die Feinde herangeschossen und stürzen sich auf Moab. Die Städte werden erobert, die Festungen eingenommen. An jenem Tag, und das ist im Alten Testament ein Hinweis auf, wenn Gott sein endgültiges Gericht bringt, werden die tapfersten Männer Moabs Angst haben, wie eine Frau, die in Wehen liegt. Vernichtet wird Moab, sodass es kein Volk mehr gibt. Der Schwerpunkt liegt erst einmal auf der Vernichtung Moabs. Aber dann heißt es, doch ich werde am Schluss, ich werde die Gefangenschaft Moabs am Ende der Tage wenden, spricht der Herr. Es gibt Licht am Ende des Tunnels für Moab, dass es durch Gericht hindurch Gottes Segen empfangen wird. Und auch dies ist ähnlich zu verstehen wie im Blick auf Israel. Welche Moabiter sind es, die Gericht erfahren und welche Moabiter empfangen Gottes Segen? Das Stichwort ist hier wieder das vom Glauben. Wenn sich ein Moabiter gegen Gott und seine Zusagen auflehnt, empfängt er Gottes Gericht. Wenn er Gottes Segen im Glauben begehrt, wird Gott ihn segnen. Lasst mich die letzten Verse dieses vierten Spruches noch vorlesen. Kapitel 24, Verse 15 bis 19. Und er begann seinen Spruch und sprach: So spricht Bilian, der Sohn Beors, so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Edom wird sein Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird. Und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Bis dahin. Ich sehe ihn. Und man merkt hier schon, also Israel sieht Bileam ja von seinem Ausguckspunkt. Aber in Israel kommt einer, den sieht Bileam noch nicht. Er weiß nur durch Gottes Offenbarung, da kommt einer. Und Gott sagt mir nicht, wann. Wenn der da ist, wird er Gottes Herrschaft vollenden. Das ist eine der bemerkenswertesten Prophetien, die Gott dem Bileam gegeben hat. Er spricht von einem kommenden König in Israel, der die Moabiter besiegen wird. Und es gibt dann manche Erzählung im Alten Testament, wo man denkt, das erfüllt sich ja durch David zum Beispiel. Von David wird an einer Stelle berichtet, dass er einen grandiosen Sieg über die Moabiter erringt. Sie müssen sich ihm unterwerfen, haben keine Chance gegen ihn. Und das passt auch mit der Ankündigung, dass es diesen König aus dem Stamm Juda geben wird. Das Zepter, 1. Mose 49, wird nicht von Juda weichen. David, ein König aus dem Stamm Juda. Aber wie geht es weiter in der Geschichte von Israel und Moab im Alten Testament? Nachdem David die Moabiter besiegt hat, kommen die kaum noch mal richtig auf die Beine wieder. Aber es gibt dieses Volk noch zur Zeit von Esra ist davon die Rede, dass es noch verstreut Moabiter gegeben hat. Und als dann Jesus Christus, Gottes Sohn, auf die Erde kommt, sind die Moabiter mehr oder weniger vom Erdboden verschwunden. Man nimmt an, dass die Römer im 2. bis 1. Jahrhundert vor Christus diesem Volk ein endgültiges Ende bereitet haben. Man fragt sich natürlich, was ist denn jetzt mit der Ankündigung von Biliam, dass dieser König am Ende, der Messias, diesem Volk das Ende bereiten wird. Wir haben es hier offensichtlich mit so einer Art, man nennt das Typologie, zu tun. Die Moabiter sind ein Sinnbild für jegliche Völker, für jegliche Menschen, die sich gegen Gott und sein Volk auflehnen. Die Erfüllung der Prophetie von Biliam haben wir in Jesus Christus. Aber Jesus, ne, der hat sich nicht mit Moabitern auseinandergesetzt. Wenn ihr die Evangelien lest, die Hauptgefahr für den heiligen Überrest in Israel geht von Mitisraeliten aus. Diejenigen, die Jesus am schärfsten aufs Korn nimmt, sind die damaligen religiösen Anführer der Israeliten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die also das Volk dahin anführen wollen, dass sie diesen Messias auf keinen Fall annehmen. Das alles mündet am Ende darin, dass Jesus als der Messias auf grausame Weise hingerichtet wird. Und alle haben dann gedacht, jetzt haben wir ja wohl den Sieg errungen. Der Messias, der vermeintliche Messias, wurde als vermeintlicher Gotteslästerer hingerichtet. Und dann berichten alle vier Evangelien von dem Wunder, dass Gott selbst im Tod seines Sohnes gehandelt hat. Als sich böse Menschen gegen Gottes Sohn vergriffen haben, als sie ihn ans Kreuz geschlagen haben, da hat Gott selbst die Strafen seines Volkes auf seinen Sohn gelegt. Und auf diese Weise erfüllt sich die Zusage, die Gott durch Biliam an sein Volk ausgerichtet hat. Jesus, das wird im Neuen Testament lang und breit auch bezeugt, er wird wiederkommen als der höchste König. Und dann bringt er das endgültige Gericht über alle Menschen, die Gott und seine Zusagen abgelehnt haben. Und heute wissen wir, ne, wir wissen heute, wie wir Gottes Zusagen aus der ganzen Bibel in richtiger Weise zusammenfassen. Es sind die Zusagen, die wir im Evangelium von Jesus Christus haben. Paulus sagt, 2. Korinther 1, Vers 20, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in der Person von Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn, das Amen zur Ehre Gottes. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er dein persönlicher Retter und Herr ist, bist du gerettet. Dann gelten diese Zusprüche des Segens dir. Gott ist dein Gott. Er will dich mit seiner Allmacht und Gnade umhüllen. Und was wir uns, denke ich, immer wieder vor Augen führen müssen, ist, wir kämpfen nicht gegen Moabiter in erster Linie. Ja, wir werden auch von bösen Menschen angefeindet. Der Apostel Paulus wiederum ist es, der in Epheser 6 uns darauf hinweist, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Es gibt finstere Mächte der bösen Welt, den Teufel und seine Rotten. Die führen einen beständigen Krieg gegen uns, gegen unseren inneren Menschen. Der Teufel setzt alles daran, dass ihr unzufrieden über Gott werdet, dass eure Freude an den Zusagen Gottes geschmäht wird, dass ihr eure Freude irgendwo anders sucht, als in den Zusagen, die Gott gegeben hat. Oder wir leben im Zeitalter der Social Media, dass euer innerer Mensch durch den Konsum und durch das Entertainment, was euch täglich vorgesetzt wird, verkümmert, dass ihr gar nicht mehr in der Lage seid, euch über Gottes Zusagen zu freuen, wie es angemessen ist. Also ihr merkt schon, wir stehen alle in diesem Kampf gegen Moabiter. Wir haben die Zusage, dass Gott die bösen Anschläge des Teufels für uns in Segen verwandelt. Gott hat es so verordnet, dass wir in der Zeit bis zur Wiederkunft von Jesus in diesem Glaubenskampf stehen. Gott lässt es zu, dass böse Mächte Einfluss auf uns nehmen, aber nicht in der Weise, dass sie uns den Segen Gottes rauben. Wir stehen im Glaubenskampf, aber es ist ein Glaubenskampf, der von Gewissheit geprägt ist. Ja, es ist einiges los in dieser Welt. Christen werden angefeindet, verfolgt, getötet. Nach den Maßstäben der Welt sind wir die elendsten Menschen, die es gibt. Sagt Paulus in 1. 15. Er sagt also, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn er nicht für Sünder gestorben ist, wenn er noch nicht Gottes gnädige Herrschaft aufgerichtet hat, dann bin ich als Apostel, der sein Leben zur Ausbreitung des Evangeliums einsetzt, ein bemitleidenswerter Mensch. Er geht davon aus, als Christen sind wir bereit, in dieser Welt, in dieser Zeit, bewusst Leiden auf uns zu nehmen, die mit der Verkündigung und Ausbreitung des Evangeliums verbunden sind. Und Paulus sagt, das sollten wir uns alles ersparen, wenn Christus nicht auferstanden ist. Aber Christus ist auferstanden. Und deswegen ziehen wir als Christen regelmäßig nach den Maßstäben dieser Welt, hier in dieser Welt, den Kürzeren. Es gibt keine, also wenn man sich die Geschichte durchguckt, vor Augen führt, der letzten 2000 Jahre, es gibt keine Gruppe, die so viel erlitten hat wie Christen. Und das ist nicht verwunderlich, Christus selbst hat es seinen Leuten vorausgesagt, dass sie dazu bestimmt sind, Anteil zu bekommen an seinen Leiden. Die suchen wir nicht. Wir wollen keine Märtyrer sein. Aber, liebe Geschwister, zu jeder Zeit gibt es irgendwo in der Welt Christen, die lassen für ihr Bekenntnis zu Jesus Christus ihr Leben. Sie sind unsere großen Vorbilder. Lass dich auch dringlich aufrufen, lieber Bruder, liebe Schwester, bleib bei Jesus, werde durch die Leiden und Herausforderungen dieses Lebens nicht mürrisch und undankbar gegenüber Gott. Ergreife im Vertrauen auf Jesus den Segen, den Gott für dich bestimmt hat. Ich schließe mit Römer 8, den Versen 38 und 39. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gelobt sei Gott. Sein Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Amen.